Wir feiern miteinander im Namen von Gott, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Schön sind Sie da. Der Prophet Ezechiel, der hat irgendwie gehört: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. In diesem Prophetenwort hören wir etwas von einer totalen Erneuerung. Ja, man könnte sagen, von einem Umbau. Von versteinert im Herz zu lebendig. Nach der Ansicht des Propheten hat das mit dem Geist von Gott zu tun und mit dem Gehorsam, der daraus resultiert. Ich weiß nicht, wie nach Ihnen, wie vertraut Ihnen so Gedanken sind, ob Sie das bei sich auch so sehen, dass dank dem Geist Ihr Herz entsteinert und belebt worden ist und dank dem Gehorsam, wie es da bei Ihnen steht, weiß ich auch nicht. Ich kann nur in mein Leben versuchen, Ihnen zu hören. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die so eine Art Bekehrung erfahren haben, so eine totale Wende im Leben, eine geistliche. Oder man könnte sagen, eine radikale Umkehr, wie sie den Jesus in seiner allerersten, ganz kurzen Predigt fordert, wo er sagt: Kehrt um, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Bitte wenden, könnte man sagen. Und die so ein Navigationssystem schon mal hatten im Auto, oder? Wenn man falsch gefahren ist, dann sagt das auch: Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Aber das sagt sich so leicht. Weil was bei mir beim letzten Mal hat gesagt: bitte wenden, ist links eine Leitplanke und eine doppelte Linie und weit und breit keine Chance zum Wenden. Also, und im Leben ist es doch genau gleich. Manchmal merke ich, dass ich wenden sollte, aber es geht einfach nicht. Bei der Omelette ist es übrigens genau gleich. Auch dort klappt es nicht immer. Aber heute soll es um noch ein bisschen bedeutendere Wendepunkte im Leben gehen. Dann ein bisschen später. Am Morgen will ich singen. Gerne stimme ich mit Ihnen jetzt ein ins Lied Nummer 50, wo wir alle 3 Strophen singen im Roten Buch. Wir sammeln uns zum Gebet. Grosser, ewiger Gott, wir werden dir danken für die Zeit, für den neuen Morgen, für die Ruhe der Nacht, für all die Möglichkeiten, die jeder Tag, jede Stunde uns bringt. Danke für alle Begegnungen, die uns Kraft geben und Mut, die uns lernen lassen, spüren, dass es gut ist, dass wir miteinander unterwegs sind in einer Gemeinschaft. Danke auch für all die Orte, jetzt auch gerade in der grossen Ferienzeit, wo Menschen Erholung finden, wo sie sich am Leben freuen können, wo sie ein bisschen Freiheit spüren, wo der Druck für die einen ein bisschen kleiner ist. Wir danken dir auch für all die Erlebnisse, die Kinder und die Leiter und Leiterinnen haben machen in diesen Lagern von unserer Kirchengemeinde am Anfang dieser Ferien, aber auch in den Lagern der Jugendverbände, wo Land auf, Land ab stattgefunden haben oder noch stattfinden. Danke für all das, was dort möglich ist. Und danke für all die Momente, wo Menschen einander Hoffnung schenken, wo Menschen einander neuen Mut geben, dort, wo der andere nicht mehr weiter sieht, nicht mehr weiter mag. Du hast uns reich beschenkt. Lass uns die Geschenke sehen, nutzen und feiern. Amen. Ich lese Ihnen einen Ausschnitt aus Text von Paulus. Paulus, der da, aus dem Römerbrief und auch aus dem Epheserbrief. Und der Paulus selber, das ist ja der, der so ganz einen radikalen Wendepunkt in seinem Leben erfahren hat. Allerdings muss man sagen, er ist einfach in etwas im Gleich geblieben. Er ist extrem geblieben. Er ist eigentlich von einem Extrem einfach ins andere gefallen. Und das fordert er irgendwie auch von seinen Gemeinden, von seinen Christenleuten. Und das, was er da so schreibt, es tönt eigentlich wie ein grosser Zuspruch. Aber gleichzeitig ist es vor allem auch eine Forderung und zumindest für mich auch ein bisschen eine Überforderung. Aber hören Sie selber. Dank sei Gott, dass die Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart und dass ihr jetzt aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für unser Leben gegeben ist. Ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Ihr wurdet auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen und trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind. Amen. Von einem segensreichen Wandel singen wir jetzt auch im Lied 247 im Rise Up. Alle Knospen springen auf. Und für die, die das noch nicht so oft gesungen haben, wie ich, sage ich jetzt noch, da kommt immer so eine Ziele dazu, es wird eben immer mehr. Also man sieht schon, es ist schon richtig geschrieben, aber es kommt dann eben, zuerst singt man nur die erste Zeile und wenn die zweite Strophe kommt, singt man die erste Zeile zuerst nochmal und dann die zweite und so weiter. Am Schluss sind es 4 Zeile. Alle Knospen springen auf, fangen an zu blühen. Was der Paulus da so berichtet und fordert, das finde ich eigentlich eine schöne Idee. Alles ablecken wie stinkige Klamotten, wo mir so vor Augen führt, wie unvollkommen und manchmal auch schlecht mein Leben ist. Das wäre super. Und dann wie ein neues, feines Kleid, ein ganzes neues Wesen anlegen, wo so himmlisch heilig ist, wie wenn es gerade aus der Werkstatt von Gott selber käme. Jetzt gibt es natürlich schon so Menschen, wo man den Eindruck hat, die haben genau so einen radikalen Prozess zur Besserung durchlebt. So vom Gangster zum selbstlosen Helfer in den Slums. So Geschichten, die haben mir schon immer gefallen. Ich muss aber sagen, so im realen Leben kenne ich nicht so viele so Menschen. Selbst, ja, jetzt sind sie ein bisschen enttäuscht, selbst wenn ich sie jetzt so anschaue, Nein, ich kenne nicht so viele so Menschen. Oder? Im Gegenteil, ich finde eigentlich so die Idee vom neuen Menschen, wo alles Alte hinter sich lässt, ich finde die Idee ein bisschen unmenschlich. Sie überfordert vor allem wegen ihren moralischen Ansprüchen die meisten Menschen. Und sie treibt die Menschen in eine fatale Spirale von schlechtem Gewissen und Schuldgefühl. Und aus dem entsteht recht selten etwas Gutes. Nebenbei gesagt, die Idee vom neuen Mensch, die gibt es ja nicht nur in der Religion, die gibt es auch in philosophischen und politischen Konstrukten. Beim Engels und seinen kommunistischen Vordenker ist der neue Mensch eben genau der, der alle Fesseln vom Religiösen hinter sich lässt und endlich frei wird. Und der Nietzsche hat den Mensch auch auf ein neues Niveau wollen bringen, nämlich vom Wurm zum Übermensch. Und das war ein Gedanke, den die Nazis dann noch so gern für sich instrumentalisiert haben. Jetzt ist der Übermensch dann plötzlich die überlegene Rasse gewesen. Und ein bisschen ketzerisch könnte man sagen, beim Paulus ist der Übermensch einfach der Mensch, der an Jesus Christus glaubt. Und die anderen, die sind verloren. Auch wenn ich persönlich, und das dürfen Sie gerne anders gesehen und erlebt habe, wenn ich persönlich den Wandlungsdruck vom alten zum neuen Mensch nicht als etwas empfinde, wo mich beflügelt, befreit oder verbessert, so muss ich doch zugeben, dass das Leben voll von bedeutenden Wendepunkten ist. Mit Wendepunkten meine ich Erfahrungen oder Ereignisse, die das Leben wie teilen in ein Davor und Danach. Danach ist nichts mehr wie vorher. Und vorher ist nichts so gewesen, wie es nachher geworden ist. Das sind so Wendepunkte. Die biblische Tradition ist voll von so Wendepunkten. Das fängt schon an beim Mythos vom Paradies und dem Sündenfall. Da wird erzählt, die grosse Erfahrung, dass wir Menschen zwar eine Ahnung haben vom Guten und vom Vollkommenen, nämlich vom Paradies, eine Ahnung, aber das Gute und Vollkommene gab für jeden einzelnen Mensch im Laufe von seinem Aufwachsen irgendwann einen Punkt verloren, wegen unseren menschlichen Grenzen. Und dann gibt es das Bild von Noah, von seiner Arche und von der Sintflut. Dort ist es noch etwas schrecklicher. Davor eine Welt von ruchlosen Sündern und Frevler. Und nach dem Massensterben in den Fluten ein paar wenige tadellose Menschen und Tiere, die gerettet sind, eine neue Chance bekommen, aber die neue Chance sich gerade wieder verspielt. In der Geschichte vom Volk Israel ist es auf den ersten Blick ein bisschen schöner. Davor das Volk ist versklavt und ausgebeutet in Ägypten und nachher, allerdings durch eine lange und verlustreiche Wüstenwanderung, kommt sie ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Bei den Menschen, die mit dem Jesus unterwegs sind, da gibt es gerade mehrere davor und danach. Zuerst die Zeit, wo sie mit dem Jesus unterwegs sind und quasi Gott auf Erden erleben. Dann der schreckliche Verlust durch den Tod am Kreuz. Und dann das unbegreifliche Osterwunder. Auferstanden vom Tod, das Grab gesprengt. Aber dann wieder die Himmelfahrt. Jetzt ist er weg. Jetzt sind wir allein da, nur noch verbunden durch den Geist. Da gibt es gerade mehrere so davor und danach. Und wenn man die biblische Tradition würde durchpflügen, findet man unzählige solche Momente. Und es ist eindrücklich, wie die Menschen so Moment interpretiert, für sich deutet haben, versucht haben, einen Sinn zu finden. Jetzt gut, wie ist es bei unseren Wendepunkten in unserem Leben? Das wäre jetzt spannend, oder? Wenn jede und jeder könnte erzählen, zuerst mal in sich gehen und nachdenken und dann könnte erzählen, wie das so mit diesen Wendepunkten im Leben aussieht. Da kommt noch das eine oder andere führen. Ich habe das da für mich selber ein bisschen gemacht im Blick auf die Predigt. Und noch heute beim Abfahren ist mir nochmal ein Wendepunkt mehr in den Sinn gekommen. Vielleicht wäre es manchmal auch ein bisschen peinlich oder peinvoll, wenn man die Wendepunkte so müsstet ausformulieren und einander erzählen. So etwas macht man eher in persönlichen Gesprächen. Und so denke ich halt jetzt einfach ein bisschen laut vor mich her und Sie können auswählen, was von dem, was ich da so denke, irgendwie bei Ihrem Leben etwas anklingen und was nicht. Ein besonders folgerreicher Wendepunkt, den wir alle teilen, das ist zuerst einmal Geburt. Oder vielleicht schon zügig. Jedenfalls, irgendwann davor sind wir noch nicht. Und dann sind wir im Mutterleib geschützt, geborgen, getragen, bis wir unter Druck und Ziehen oder Schneiden mit lautem Gebrüll auf die Reise durch die Jahre vom Leben geschickt werden. Und ebenso folgerreich ist der andere Wendepunkt, nämlich der Tod. Dann wird die Zeit in dieser Welt und diesen Realitäten zu Ende sein. Und im Rückblick wird die Zeit kurz gewesen sein. Und das, was wichtig ist und nicht, wird sich vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren. Es gibt es davor, das können wir in gewissem Maß bedingt gestalten. Und es gibt es danach, da können wir hoffen, vertrauen, loslassen. Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, dann spielt der Tod sehr oft eine wichtige Rolle als Wendepunkt. Allerdings dann meistens der Tod von anderen Menschen, die ihnen sehr nachgestanden sind, sehr viel bedeutet haben. Und die Bedeutung muss nicht nur eine gute gewesen sein, es kann auch eine schlechte Bedeutung gewesen sein, wo dann der Tod eben eine Rolle spielt. Also zum Beispiel dort, wo meine Mutter gestorben ist, wo ich noch Kind war. Oder nachdem mein Mann gestorben ist. Oder wo mein Bruder gestorben ist. Nichts ist mehr wie früher. Und so ein Ereignis ist meistens auch noch mit vielfältigsten Herausforderungen und Arbeiten drumherum verbunden. Und es zerschneidet das Leben wie in zwei Teile. Es ist eben einschneidend. Mit der Geburt ist es ähnlich bei den Menschen, die selber älter geworden sind. Bevor wir Kind hatten, da war unser Leben so und so. Meistens waren wir freier, haben genug Geld und viel Pläne. Wo unsere Kinder auf die Welt gekommen sind, da ist ein neues Leben losgegangen. In fast jedem Lebensbereich ist alles auf dem Kopf gestanden, bis hin zu der Liebe zwischen den Paaren. Wenn ich so an Wendepunkte denke im Leben, dann merke ich, ich unterscheide zwischen denen, die eben einschneiden, die wehtun, die einschränken, die ausbremsen. Aber dann gibt es ja auch noch die anderen, die sich etwas zum Positiven verändern. Die Wendepunkte, die befreien, befähigen, beflügeln, stärken. Zu den ersten, zu den schmerzhaften, da gehören natürlich auch schwere Krankheiten oder Unfälle. Wo man dann lang im Spital ist, oder wie man so sagt, weg vom Fenster. Oder bei Monopoly würde es dann heissen, dreimal aussetzen, oder? Die anderen spielen weiter, das Leben geht weiter, aber ich hocke dort irgendwie im Absitz. Man weiss nicht, wie es weitergeht. Und als Kind war es für mich wirklich erstaunlich viele Jahre schwer gewesen, nach der Zügelte vom Kanton Bern in den Kanton Solothurn wieder irgendwie ein Gefühl von daheim zu entwickeln. Ja, und so einen Moment habe ich von anderen Menschen auch gehört, wo ein Mädchen von der Mutter weg zu Verwandten hat müssen für Jahre, wo eine Familie ihren Hof verlassen hat und in die Stadt gezogen ist, wo das Haus abbrennt ist und so vieles zu Asche geworden ist. Ein davor und ein danach. Und auch ein paar von Ihnen wissen schon, mit der Pensionierung wendet sich der Alltag vom takteten Dienstplan bis hin zur unendlichen Freiheit, sage ich jetzt mal. Aber ich weiss, viele werden sagen, nein, nein, du hast keine Ahnung, warte nur. Vielleicht folgt aber ein paar Jahre später schon der meist unfreiwillige Umzug ins Altersheim. Das ist dann auch nochmal ein davor und ein danach. Oder wenn sich die Eltern trennen. Oder wenn man selber durch eine Trennung geht. Dann sind das einschneidende Wendepunkte, die das Leben teilen. Mit allen Folgen, mit dem Herzschmerz, mit der Enttäuschung darüber, dass der Lebensplan nicht aufgegangen ist, dass das Ideal zerbrochen ist, dass die Familie zerrissen ist, dass man finanziell ein bisschen knapper durch muss und dass man so sein Wohlfühl daheim verliert und, und. Aber natürlich gibt auch so ein Wendepunkt wieder neue Möglichkeiten und Freiheiten, je nachdem. Die einen sagen ja, in allem, auch dem, was weh tut, steckt etwas Gutes. Also die sagen zum Beispiel, ich hatte eine grosse Sinnkrise, wo ich meine Arbeit verloren habe. Aber nur dank dem Verlust habe ich 2 Jahre später eine neue Aufgabe gefunden, die mich erfüllt. Ich finde es natürlich schön, wenn man die Erfahrung so machen kann im Rückblick. Manchmal steckt im Schweren das Gute schon drin, aber wirklich längstens nicht immer. Ja, und wie sieht es aus bei Ihnen mit diesen Wendepunkten, die Sie vielleicht auch beflügelt haben? Sind die auch so nachhaltig wie die anderen? Ich muss sagen, mir sind zuerst die schmerzhaften in Sinn gekommen. Ich habe nachher gerade ein bisschen suchen. Aber ich denke an den Rausch, wenn man mal verliebt ist. Wenn man die Welt nur noch hormongetränkt und rosa sieht. Und wenn man dann noch das Glück hat, dass man zusammen sich auf einen längeren Weg machen mag. Dann sind es so Wendepunkte. Davor und danach. Für die einen hat die Arbeit auch so eine Bedeutung. Da höre ich auch jemanden. Ja, als ich angefangen habe, bei der Firma XY zu arbeiten. Oder als ich mich selbstständig gemacht habe. Oder wo ich befördert worden bin. All die kleinen und grossen Erfolge halt, ja, wo wir zusammen das neue Haus haben können beziehen. Da hat irgendwie wie etwas Neues angefangen in unserem Gefühl. Und im Rückblick auf das ganze Leben ist dann vielleicht gleich nur etwas ganz Kleines. Aber im Moment ist es eben gross und gewichtig. Wir könnten die Reihe von Wendepunkten beliebig fortsetzen. Die in unserer eigenen Biografie und dann auch noch die, die ganze Generationen geprägt haben. Vor dem Krieg, während dem Krieg, nach dem Krieg. Das hat man gerade noch bei älteren Leuten immer wieder gehört. Oder meine Eltern aus Deutschland, aber als Kind im Zweiten Weltkrieg. Das war das Ereignis, oder, das bis heute ihr Leben schneidet, ganz früh. Oder dann vor und nach dem Swissair-Debakel, für die, die da einen Haufen Geld verloren haben oder die dort gearbeitet haben. Vor und nach der Gleichberechtigung von allen Menschen, endlich auch in der Schweiz. Oder in Deutschland, vor und nach der Wende. Die heisst dann auch noch gerade so, Wendepunkt. In der Kirche könnte man sagen, vor und nach der Reformation. Oder wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, früher, wo noch die Mehrheit der Bevölkerung zu einer Kirche gehört hat, und jetzt, wo nur noch eine kleine Minderheit zu einer Kirche gehört. Oder ein bisschen globaler denkt, früher, wo wir noch mit Öl und Kohle geheizt haben, und nachher, wo wir Energie sparen und die Kraft der Sonne nutzen. Und ganz utopisch, früher, wo wir noch Krieg geführt haben, und nachher, wo wir all unser Wissen und all unsere Möglichkeiten für ein friedliches Zusammenleben eingesetzt haben. Schwerter zu Pflugscharen halt. Ein weiser Mann aus unserer Gemeinde hat mir gesagt, als er gerade einmal lernen musste, mit einer sehr belastenden Situation umzugehen, da hat er gesagt, manchmal hilft mir die Kraft der Weisheit. Ich habe dann so wie eine Ahnung davon, dass gerade um eine nächste Ecke herum, dass dort noch ganz eine andere Welt auf mich wartet. Das hat mir noch gefallen. Also auch er rechnet mit einer neuen Welt und mit einem neuen Mensch. Aber nicht so wie der Paulus, ohne moralischen Druck, sondern als Chance, als neue Möglichkeit, als Hoffnungsschimmer, wo mich wieder schnaufen lässt. Manchmal allerdings ist gerade so um die Ecke doch noch recht weit, manchmal sogar sehr weit. Ja, irgendwie glaube ich weiß, wie ich mit den Wendepunkten im Leben sollte umgehen. Aber es fällt mir oft schwer. Ich meine, bei den belastenden Wendepunkten, dort sollte ich es machen wie der biblische Lot und nicht wie die Frau vom Lot. Oder Lot und seine Frau und Familie haben aus dem untergehenden Sodom können noch wegziehen, aber es hat geheißen, ja, nicht zurückschauen. Auf all das, was belastet und schwer ist und der Verlust und weh tut, ja, nicht zurückschauen. Und der Lot hat das irgendwie können, der ist gerettet worden. Aber die Frau vom Lot hat halt irgendwann gleich zurückgeschaut und ist zu einer Salzsäule erstarrt. Ja, ich sollte die Stadt, die im Untergang steht, hinter mir lassen, nicht mehr zurückschauen. Vorher schauen, eine neue Zukunft erwarten, vielleicht gerade um die Ecke. Ich will nicht zur Salzsäule erstarren, weil wenn ich erstarre, dann verliere ich Bewegung und dann auch die Zukunft. Ja, jetzt weiss ich es wieder, jetzt muss ich es nur noch üben. Und wie steht es mit diesen Wendepunkten, die beflügeln, die stärken? Wie steht es mit denen? Ich habe mir jetzt gerade wieder vorgenommen, einmal mehr neu, die schönen Wendepunkte noch bewusster zu sehen, anzunehmen, zu sagen, ja, die sind mir geschenkt. Auch noch ein bisschen zu suchen, es gibt nämlich wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und die dann zu würdigen, so wie auf den Altar zu heben, sagen, danke, dass das mir geschenkt worden ist, geschenkt ist. Und das dann auch zu feiern. Vielleicht kann ich auch etwas davon teilen mit anderen Menschen. Und dann ist das meistens etwas, wo man nicht einfach auf den Altar stellen sollte und einfach immer nur anglotzen, sondern man muss es brauchen, man muss ihm Futter geben und Dünger. Denn wenn es nicht lebt, wird auch das zur Salzsäule. Amen. Wir haben in den letzten Wochen Abschied genommen von der Magdalena Scholl, geborene Haumann. Sie hat zuletzt noch in Einsiedeln gewohnt und ist im 99. Lebensjahr verstorben. Und heute, im Anschluss an die beiden Gottesdienste von heute am Morgen, werden wir noch taufen, die Maxine Zoe Wild, Tochter von Sarah und von Michi Wild, die an der unteren Weidstrasse wohnt. Ob ich weine oder lache, du Gott, du kennst mich. Du bist bei mir und lässt mich nicht los. Wir sammeln uns zum Gebet und gehen dann von der Fürbitte Gott zum gemeinsamen Unser Vater, und wenn Sie mögen, stehen Sie doch dazu gerade auf. Grosser, ewiger Gott, du kennst uns, jede und jeden, mit dem, wo uns Freude und Kraft gibt, und mit dem, wo schwer auf uns liegt, wo uns Angst macht. Du bist bei uns und wir bitten dich, lass uns immer wieder neu darauf vertrauen und mit deiner Kraft rechnen. Zeig uns auf, dass unsere Grenzen nicht die letzten Grenzen sind, dass dein Horizont endlos weit ist, endlos weit in der Liebe und in der Güte, im Frieden auch wenn es auf dieser Welt so anders aussieht. Ja, wir bitten dich, lass es Frieden werden. Schenk den Geist vom Frieden in der grossen Welt, in all diesen Gebieten, wo schreckliche Konflikte toben. Aber auch in der Nähe, in unserem Umfeld und letztlich auch in unserem Herz, dass wir zufrieden werden und im Frieden leben. Wir bitten dich für all die Menschen, die Sorgen haben und Ängste oder die müssen leiden an Krankheiten oder anderen Nöten. Lass du sie Menschen finden, lass uns vielleicht auch gerade die Menschen sein, wofür sie da sind, wo sie nicht im Stich lassen, auch dann, wenn es nicht immer nur lässig ist. Lass uns Kraft finden für jeden Tag. Schenk uns unser tägliches Brot. Und so bittet mir, wie du uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, und wenn Sie mögen, können Sie Gott fürs Lied auch noch stehen bleiben, und sonst dürfen Sie auch sitzen, von guten Mächten im Rise Ups Lied 246. Mitteilungen sind ganz kurz. Sie können dann gerade für das letzte Lied und das Segen auch noch stehen bleiben. Am Donnerstag ist um 9:30 noch eins von den paar letzten Mal das Genussturnen 60 plus mit der Claudia Volkart. Und ich habe mir sagen lassen, da sind immer zwischen 15 und gut 20 Leute dabei und das mache ich riesig Spass. Also die letzten Gelegenheiten noch. Dann ist heute wegen dem Wetter und allem kein Kaffeetreff oder Wunderbar. Ja, schade, aber verständlich. Und dann merken Sie, wir haben sehr wenig Veranstaltungen in dieser Woche. Das heisst, wir haben sehr viel Zeit. Also falls jemand mal ein Gespräch sucht über irgendetwas, jetzt ist die beste Gelegenheit. Kollekte ist bestimmt für Verein Espoir, also Hoffnung. Und der unterstützt seit dem 92 Kinder und Jugendliche aus belasteten Familien. Sie wollen, dass das selbstbestimmte Menschen werden können, die gestärkt auch auf ihre schwierige Kindheit zurückschauen können. Und jetzt singen wir noch miteinander den Kanon, Ausgang und Eingang, Anfang und Ende und empfangen den Segen. Wir singen das Lied 345 einmal durch. Und dann jede Gruppe, die ich einteile, singt es einfach dreimal und hört dann auf. Unser Gott schützt, was dich lebendig macht. Er stärkt, was in dir will wachsen. Er behütet, was du weiterträgst und er bewahrt, was du loslässt. Er ist mit dir auf deinem Weg durchs Leben. So geht in seinem Frieden. Behütet euch.